Congratulations. Congratulations.
It's time to end America's longest war.
Die USA kündigten an, dass sie ihre Truppen bis zum 11. September abziehen.
We'll go in our operation.
Wir gehen gemeinsam rein, wir gehen gemeinsam raus.
Es ist das Ende einer historischen Militärmission.
It's time for American troops to come home.
Congratulations.
Rund 3 Monate im Amt verkündet US-Präsident Joe Biden am 14. April den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan. Der Rückzug nach fast 20 Jahren bedingungslos.
Just what conditions would be required to allow us to depart?
Welche Bedingungen würden es uns denn erlauben, aus dem Land abzuziehen? Mit welchen Mitteln und wie lange würde es dauern, die zu erreichen? Und wie viele Leben und zusätzliches Geld würde uns das kosten? Darauf habe ich keine Antwort. Und wenn wir darauf keine gute Antwort haben, sollten wir nicht dort bleiben.
Dabei hatte es unter seinem Vorgänger Donald Trump noch ein Abkommen mit den Taliban gegeben, das im Februar 2020 beide Seiten unterzeichnet hatten. Darin hatten sich die Taliban verpflichtet, gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der afghanischen Regierung und der Zivilbevölkerung an einem Friedensabkommen zu arbeiten. Zähe Gesprächsrunden dazu haben mehrere stattgefunden, außerhalb des Landes, in Katar. Im Land selbst führten die Taliban und die afghanische Armee währenddessen ihre Kämpfe einfach fort. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani hatte mehrfach auf einen Waffenstillstand gedrängt. Die Taliban wollten sich nie darauf einlassen. Die Zeit hat ihnen ja in die Hände gespielt. Sie wussten, dass die USA abziehen würden. Warum hätten sie sich also weiter mit Afghaninnen und Afghanen abgeben sollen, deren Werte und politischen Auffassung sie nicht teilen? Am 1. Mai starten die USA offiziell mit ihrem Rückzug, zusammen mit ihren Verbündeten. Die NATO-Truppen wären ohne den Rückhalt der US-Truppen nicht ausreichend geschützt gewesen in Afghanistan. Während die ausländischen Soldatinnen und Soldaten also ihre Stützpunkte räumen, starten die Taliban noch intensiver als zuvor ihre Offensiven im Land. Bei den Kämpfen kommen viele Soldaten der Regierung ums Leben, werden verwundet, gefangen genommen. Aber es gibt auch Polizisten und Sicherheitskräfte, die einfach kapitulieren. Von den US-Truppen waren die afghanischen Soldaten jahrelang aus der Luft unterstützt worden. Die NATO-Soldaten hatten die afghanischen Truppen bei schwierigen Manövern begleitet. Nun fehlt die militärische Unterstützung genauso wie die moralische Rückendeckung. Als die Bundeswehr mit den letzten Soldatinnen und Soldaten das Feldlager im Norden des Landes in Mazar-i-Sharif verlässt, stehen die Taliban schon 5 Kilometer vor der Stadtgrenze.
Nach knapp 20 Jahren und 2 Einsätzen in diesem Feldlager geht es für die Bundeswehr und den internationalen Bündnispartnern wieder heim.
Der größte Einsatz der Bundeswehr ist zu Ende.
Er hatte vor 20 Jahren nach den Terroranschlägen vom 11. September begonnen. Der Bundeswehreinsatz in Afghanistan ist damit Geschichte.
29. Juni, Ortszeit 23.15 Uhr im Flughafentower von Mazar-i-Sharif. Die letzten Kommandos an die Deutschen. Nur eine knappe Stunde zuvor hat die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im Achtelfinale gegen England verloren. Die afghanischen Lotsen haben die Niederlage auf dem großen Flachbildschirm im Tower mitverfolgt. Und wie immer auf die Deutschen gehalten. Jahrelang haben sie ja Seite an Seite mit ihnen zusammengearbeitet. Aber dann, kurz vor knapp, schauen sie auf den neuen Flugplan und realisieren, die Maschine vom Typ A400M, die jetzt abhebt, wird endgültig der Flieger sein, der die letzten deutschen Truppen aus Afghanistan rausbringen wird. Mit leeren Augen schaut Majid Sadat der letzten deutschen Maschine hinterher, noch der Chef des zivilen Flughafens von Mazar-i-Sharif. Den Deutschen, sagt er leise, habe er und auch das Land Afghanistan viel zu verdanken.
Vor wenigen Sekunden haben wir gesehen, wie der letzte Flieger abgehoben hat. Das war's. Nach 20 Jahren ist die Freundschaft vorbei. Gestern Abend haben sie mir hier noch versprochen, eines Tages kommen wir als Touristen zurück, mit unseren Familien, nicht als Soldaten.
Touristische Ausflüge und ein familiäres Wiedersehen in Afghanistan? Dass dieses Versprechen je eingelöst wird, glaubt niemand. Mehr noch, es klingt wie blanker Hohn für die Afghanen hier im Tower. So nah wie jetzt, Ende Juni, hatten sich die Taliban in den letzten 20 Jahren noch nie an Mazar-i-Sharif herangekämpft. Der Norden von Afghanistan, für den die Deutschen jahrelang zuständig waren, werde nach dem Abzug in Chaos versinken, sagte Flughafenchef Sadat. Und er würde damit Recht behalten.
Das ist das Ergebnis, weil die ausländischen Truppen abziehen. Das hat Auswirkungen auf die Sicherheitslage im Land. Alle Soldaten sind im höchsten Alarmzustand. Aber das geht auch auf die Psyche aller Afghaninnen und Afghanen. Keiner kann gerade mehr in Ruhe schlafen.
Ausgerechnet im Norden haben die Taliban ihre Offensiven seit dem Beginn des Abzugs der NATO am 1. Mai besonders vorangetrieben. Das ist kein Zufall, sondern eine besonders clevere Strategie der Islamisten gewesen. Während des Bürgerkriegs in den 90er Jahren galt die Nordallianz als Bollwerk gegen die islamistischen Taliban. Nun wollten die Islamisten verhindern, dass sich zum wiederholten Male mächtige Kriegsfürsten zusammenschließen, die ihnen erneut die Stirn hätten bieten können. Nach dem Abzug der Bundeswehr haben sich dennoch tausende Männer in Mazar-i-Sharif zusammengetan, um sich gegen die Taliban zu verteidigen. Kriegsfürsten und Parteivorsitzende hatten Waffen an Zivilisten verteilt. Mit Panzerfäusten und Kalaschnikows standen dann da einfache Männer am Stadtrand. Ashmatullah, der Größte, hat das Sagen in der kleinen Truppe. Die Männer zeigen in die Ferne und erklären, wo die Frontlinien verlaufen. 3 Kilometer entfernt würden schon die Taliban stehen, kurz davor die afghanischen Truppen und sie, hier, bildeten die letzte Front. In Sandalen, dreckigen Hemden und mit Waffen, die schon ihre Väter im Kampf gegen die Sowjets benutzt hatten. Und jetzt, obwohl die NATO-Truppen fast 20 Jahre in ihrem Land waren, hätten sie zum Abzug nur Chaos hinterlassen, sagt der Chef Ashmatullah.
Im Namen der NATO habt ihr euer Geld hier ausgegeben, eure Waffen ausprobiert und sie hier verkauft. Und jetzt geht ihr Hals über Kopf raus und hinterlasst einen kalten Krieg. Ihr seid gekommen, um Terror zu beenden. Aber anstatt die Terroristen zu besiegen, gibt es hier jetzt viel mehr von ihnen.
Dennoch waren viele überrascht, wie schnell die Taliban nach dem Abzug der Truppen so viele Distrikte und Provinzen hatten erobern können. Sogar die internationalen Geheimdienste hatten den Sieg der Islamisten nicht so rasch vorhergesehen. Unterschätzt hatten viele, dass das Vertrauen der afghanischen Soldaten und der Bevölkerung in die Regierung immer schwächer geworden war. Die Demokratie, die die westlichen Staaten in Afghanistan etablieren wollten, sie war korrupt. Die Wahlen an vielen Orten gefälscht. Unterhalb der Regierenden ein verbitterter Machtkampf von 2 Männern, die um ihre Präsidentschaft gebuhlt hatten und notgedrungen zusammenregierten. Der Glaube daran, dass die afghanische Armee es mit den Taliban alleine aufnehmen könnte, wurde immer geringer. Hunderttausende Kinder, Frauen und Männer waren in den letzten Jahren zwischen die Fronten geraten und haben im Krieg in Afghanistan ihr Leben verloren. Viele darunter auch, weil die USA Drohnenangriffe auf die Dörfer geflogen hatte. So wurde es zusehend einfacher für die Taliban, Afghaninnen und Afghanen auf ihre Seite zu ziehen. Auch mit heroischen Propagandavideos. Zu sehen sind Taliban, die sich mit Trainings auf den Kriegseinsatz vorbereiten. Im Text heißt es:
Wenn Amerika unsere Nation angreift und mit Drohnen tötet, müssen die USA mit unserer Vergeltung rechnen. Wir gehen gegen die Besatzung vor. Sie wollen Demokratie für unsere Nation. Die ist für uns Afghanen nicht vorgesehen. Die Scharia ist das einzige Gesetz für die afghanische Nation.
Am Ende haben sie den Kampf gewonnen. Rund 6 Wochen, nachdem die ausländischen Truppen ihre Stützpunkte im Land verlassen hatten, flieht der afghanische Präsident Ashraf Ghani aus seinem Land. Es ist der 15. August.
In Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban nach ihrem schnellen Vormarsch die Macht übernommen.
Wir alle, die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft, wir haben die Lage falsch eingeschätzt.
Am letzten Moment haben sie versagt und sie haben uns hier gelassen, damit die Taliban uns töten.
Es gibt auch nichts zu beschönigen. Die Entwicklung der letzten Tage sind allesamt außerordentlich bitter und werden langfristige Folgen für die Region, aber auch für uns haben.
Selbst die Taliban waren überrascht, dass sie die Macht so schnell übernehmen konnten. Auf einen Einmarsch in Kabul waren sie Mitte August noch gar nicht eingestellt. Kurz nachdem der afghanische Präsident mit einem Hubschrauber das Land verlassen hat, haben sämtliche Polizisten, Soldaten und Wachleute in der Hauptstadt ihre Waffen und Uniformen fallen lassen. Ein Kommandeur der Taliban sagt später, dass nicht einmal 1000 Kämpfer die Millionenstadt Kabul in kürzester Zeit übernommen hätten. Nur der Flughafen der Stadt stand noch unter der Kontrolle von US-Soldaten, die kurz vorher nach Afghanistan gereist waren, um ihre Landsleute herauszuholen. Und genau dort brach eine Massenpanik aus. Tausende Menschen versuchen, Afghanistan zu verlassen. Sie klammern sich von außen an US-Militärmaschinen. Einige stürzen in die Tiefe, andere werden überrollt, in der Masse zerquetscht. Tagelang herrscht totales Chaos am Kabuler Flughafen. Aus dem ganzen Land strömen Menschen hierher, um vor den Taliban zu fliehen. US-Soldaten und Taliban schießen über die Köpfe der Frauen und Männer hinweg. Sie setzen Tränengas ein, um die Menschen davon abzuhalten, zu nah an die Tore des Flughafens zu gehen. Und nach 10 Tagen Massenandrang am Flughafen geschieht das, wovor alle gewarnt hatten. Kämpfer des sogenannten Islamischen Staats, der auch in Afghanistan aktiv ist, greifen den Flughafen an. Einer sprengt sich in die Luft. Am Eingangstor zünden sie eine weitere Bombe und schießen auf die Menschen, die vor dem Terror eigentlich hatten fliehen wollen. In einem Abwasserkanal vor dem Flughafen schwimmen nun mehrere Leichen. Auf dem Boden bleiben zurück Schuhe voller Blut, zerfetzte Reisepässe, kaputte Kinderrucksäcke und völlig traumatisierte Menschen. Mehr als 170 Afghaninnen und Afghanen sind bei dem Anschlag ums Leben gekommen. Auch US-Soldaten und Soldatinnen wurden dabei getötet. 4 Tage später, am 30. August, verlässt die letzte US-Maschine der Luftbrücke den Flughafen von Kabul. Mehr als 120.000 Menschen haben es auf die Flieger geschafft. Zehntausende aber, die für deutsche und ausländische Truppen und Organisationen gearbeitet haben, bleiben zurück. Auf einem Video, das in der Nacht aufgenommen wurde, sind viele Frauen und Kinder in einem Bus vor dem Flughafen zu sehen. Bitte retten Sie uns, sagt ein kleines Mädchen in die Handykamera. Die USA und die NATO aber sind nun endgültig aus Afghanistan abgezogen. Kurz darauf Freudenschüsse der Taliban in Kabul. Auf Videos teilen sie ihre Siegesfeier in den sozialen Netzwerken. In der neuen Regierung der Taliban sitzen weder Frauen noch Menschen von anderen Volksgruppen. Es herrscht weitgehend Frieden im Land, aber zu welchem Preis? Viele Mädchen dürfen ab der 8. Klasse nicht mehr die Schule besuchen, junge Frauen nicht mehr in die Universitäten und viele dürfen auch nicht mehr ihre Jobs ausüben. Lange Taxifahrten ohne männliche Begleitung sind nun für Frauen verboten. Viele möchten am liebsten Afghanistan verlassen, wie Camilla. Alles, was ihr Leben von vor wenigen Monaten ausgemacht hat, ist ihr nun verboten. Sie kann nicht mehr studieren, nicht mehr tanzen, keine Musik mehr spielen. Sie darf nicht mehr auf ihr Rennrad steigen.
Ich bin heute hierher gekommen, um meine Stimme zu erheben. Ich bin noch hier und sage euch, unser Leben ist in Gefahr. Wir haben keine Zukunft in Afghanistan.
Die Taliban, die jetzt regieren müssen, stehen allerdings vor einem riesengroßen Problem. Das Land ist wirtschaftlich ruiniert. Die Taliban-Regierung hat keinen Zugang zu den Dollarmilliarden ihrer Vorgänger. Die Banken haben kein Geld. Auch wer arbeitet, bekommt keinen Lohn. Das ist auch in den Krankenhäusern so. Hier arbeiten Ärzte und Krankenschwestern, ohne dafür Geld zu erhalten. Sie haben auch kaum noch Medikamente, um die Menschen zu versorgen. In der Atatürk-Klinik in Kabul gibt es eigens eine Abteilung für unterernährte Kinder. Aber ausreichend Betten gäbe es für sie nicht mehr, sagt der Arzt Abdul Kudus.
Die Fälle von Unterernährung nehmen Woche für Woche, Monat für Monat zu. Im Moment sind alle unsere Betten voll. Wir haben bei uns keinen Platz mehr, um weitere Patienten in der Abteilung für Unterernährung aufzunehmen. Und auch in unseren Partnerkrankenhäusern sind alle Betten belegt. Die Fälle von Unterernährung sind gestiegen in einem noch nie dagewesenen Maße.
Unzählige Kinder schaffen es nicht einmal in die Krankenhäuser. Millionen seien schon jetzt unterernährt, sagen Hilfsorganisationen. Die internationale Gemeinschaft steht vor einem großen Dilemma. Gerade jetzt im Winter sterben immer mehr Säuglinge in Afghanistan. Die Zahl der Menschen, die hungern, steigt. Aber um helfen zu können, wird kein Weg daran vorbeiführen, mit den islamistischen Taliban zu kooperieren.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.